Ja, ein paar Worte vorweg. Schon der Titel des Vortrags hat irritiert. Warum eine Bibel und nicht die Bibel? Rainer Hohlweger hat es eigentlich vorher sehr gut auf den Punkt gebracht, weil damit deutlicher wird, dass es auch uns angeht und wir fragen müssen, was darf meine Bibel? Ich wollte also der Gefahr wehren, dass wir uns nur um ein fernes Thema des Schriftverständnisses kümmern, dass wir irgendwie doch auf Distanz halten können, sondern es geht mir darum, wir alle haben eine Bibel bei uns zu Hause. Aber was darf diese eine Bibel mir denn sagen? Die ich auf dem Nachttisch habe, ein anderer hat sie, die Kollegen, Kolleginnen haben sie auf der Kanzel, ein anderer auf dem Katheder. Aber diese eine Bibel, die ich dann besitze, was darf die mir eigentlich sagen? Erste Vorbemerkung. Zweite, was darf eine Bibel? Das Thema ist Schriftverständnis. Schriftverständnis ist ein Evergreen, innerkirchlicher Zankäpfel. Ein Evergreen. Und ich will diesen Streit heute Nachmittag nicht anheizen, sondern ich will versuchen zu klären. Ich will das dadurch versuchen, dass ich mich bemühe, bestimmte Sichtweisen, die viele vielleicht liberal nennen würden, die mal fair darzustellen, aber auch zu sagen, warum ich sie für schlechter begründet halte als Ansichten, die ich verteidigen möchte und die viele konservativ nennen würden. Aber auf diese Begriffe kommt es mir nicht an, sondern ich möchte da einfach klären und sagen, warum mich da manches, was eher an liberalen Thesen unterwegs ist, nicht überzeugt. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie denken. Ich kann natürlich eine Vermutung äußern, wie Sie so denken, aber vielleicht sind ja auch manche unter Ihnen, die mit mir heute Nachmittag nicht einen Zentimeter näher zusammenkommen werden. Und meine Hoffnung ist, dass auch solche Zuhörer nach dem Vortrag trotzdem sagen können, jetzt verstehe ich, was diese konservative Sicht ist. Kann sie vielleicht nicht teilen, aber ich kann sie doch zumindest nachvollziehen. Also wenn ich es schaffe, auch zu klären, dass wir auch gut und nicht dumm übereinander reden, dann habe ich schon was gewonnen. Dritte Vorbemerkung, so ein Vortrag wie der heute Nachmittag kann eigentlich nicht das Hauptgeschäft eines Theologen sein. Es wundert Sie jetzt vielleicht, dass ich das sage. Aber es ist so, die Bibel ist das Brot, von dem wir leben. Das heißt, das Hauptgeschäft eines Theologen ist es eigentlich, von diesem Brot selbst zu nehmen und anderen von diesem Brot zu geben. Das ist das Hauptgeschäft. Wir haben seit etlichen Wochen jeden Donnerstag bei uns zu Hause 3 Flüchtlinge aus dem Iran, geben denen Deutschnachhilfe. Die sind interessiert am Glauben, deswegen haben wir mit ihnen, mit einer Kinderbibel, biblische Geschichten gelesen. Ich habe kaum was Ergreifenderes in den letzten Wochen erlebt als das. Sie haben sich letzten Sonntag taufen lassen. Wir sollen von diesem Brot nehmen, selbst nehmen und weitergeben. Ich sage mal so, jeder gute Bibelabend verdient eigentlich mehr Hörer als dieser Vortrag. Aber wenn dann tatsächlich mal der Nährwert des Brotes fraglich wird, wenn fraglich ist, ob dieses Brot noch gut ist, dann müssen wir auch davon reden. Und das ist heute Nachmittag mein Thema. Und eine vierte, letzte Vorbemerkung. Schriftverständnis ist ganz selten ein Thema an sich. Wenn in der Kirche über Fragen der Lehre und des Lebens gestritten wird, dann ist die Schriftfrage in der Regel ein Teil dieses Streites. Was sagt die Schrift zum Thema und gilt es noch für heute? Als junger Student habe ich Anfang der 90er Jahre in Tübingen also eine Debatte verfolgt über die Frage, was war denn nun der Tod Jesu? War er ein Sühnetod oder war er es nicht? Und die Frage nach dem Schriftverständnis hat diese Debatte vollständig durchzogen. Sie war immer präsent, diese Frage. Und zurzeit ist es nicht diese Frage, sondern es ist eine ethische Frage, die uns Mühe macht und die Frage nach dem Schriftverständnis wieder mit sich bringt. Die Gliedkirchen der EKD beschäftigen sich seit einigen Jahren jetzt mit der Frage der kirchlichen Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Und Sie haben es mitbekommen, am 23. April 2016 hat die Badische Synode mit 3/4 Mehrheit beschlossen, dass in einem öffentlichen Traugottesdienst solche Segnungen ab sofort möglich sein sollen. Und auch im Gespräch zu dieser Frage geht es ausdrücklich oder unausgesprochen immer wieder um die Frage, ob die Aussagen der Schrift zu diesem Themenkomplex jetzt heute noch Gültigkeit haben oder nicht. Und aus diesem Grund werden wir, ob wir wollen oder nicht, heute Nachmittag das Thema Schriftverständnis immer vor diesem Hintergrund hören. Das ist so. Es ist ein schwieriges Gespräch. weil es an ganz tiefe Grundüberzeugungen rührt. Und da sind wir immer besonders verletzlich. Also das Verständnis von Sexualität, Glaube, Freiheit und eben Schriftverständnis. Die einen sehen ihr Gewissen gebunden, die anderen sehen gerade auf der Grundlage ihres Verständnisses der Schrift manche Stellen dann als nicht mehr verpflichtend an. Und ich werde dieses Thema heute Nachmittag immer wieder mal anschneiden, will aber versuchen, das so zu tun, dass mir jeder, egal welche Überzeugung, zuhören kann. Und ich bitte Sie auch, das Thema Schriftverständnis heute Nachmittag nicht nur vor diesem Hintergrund zu hören. Es geht viel weiter. Es wird nur vor dem aktuellen Hintergrund besonders dringlich. So, jetzt habe ich mal eine etwas gewagte Überschrift. Versuch, Theologie und Skat. Der Unterschied zwischen einem Skatspiel und einem theologischen Streitgespräch, wissen Sie, was der ist? Bei einem Skatspiel wissen die Mitspieler immer, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob unter Ihnen Skatspieler sind. Der Alleinspieler muss mehr als 60 Augen gemacht haben. Dann hat er gewonnen und das ist auch nicht strittig. Wenn Gemeindeglieder, seien es Theologen oder Nicht-Theologen, über eine bestimmte Lehr- oder Lebensfrage streiten und die Bibel aufgeschlagen auf dem Tisch, dann heißt es nicht unbedingt, dass sie sich am Schluss einig sind, wer denn den Streit jetzt entschieden hat. Warum? Selbst dann, wenn man sich über den biblischen Befund einig geworden sein sollte, bleibt oft eben eine weitere Frage umstritten, nämlich die, ist dieser Befund jetzt maßgeblich oder ist es nicht? Ist er jetzt maßgeblich für Leben und Lehre der Kirche oder ist es nicht? Einigkeit über das, was die Bibel sagt, ist nicht unbedingt auch Einigkeit darüber, was uns die Bibel heute sagen darf. Da ist der eigentliche Streitpunkt. Um es an einem kurzen Beispiel zu erläutern, Friedrich Wilhelm Horn, ein Professor von Neustestament, ich meine in Mainz, hat gesagt, der biblische Befund zum Thema Homosexualität ist vollkommen eindeutig. Und trotzdem sagt er, aus theologischen Gründen, welche auch immer, tritt er für eine kirchliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ein. Sie merken, die Einigkeit über den Befund sagt noch nicht oder impliziert noch nicht eine Einigkeit darüber, was machen wir denn jetzt auch mit dem und ist er für uns maßgeblich oder nicht. Ich frage erst einmal, worin sind sich denn wohl die meisten in der Frage, was die Bibel darf, einig? Alle Kirchen, die in der Reformation wurzeln, erkennen in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments Schriften von besonderem Rang. Also darin dürfte im Wesentlichen Einigkeit bestehen. Also Schriften des Alten und Neuen Testaments, die dann der Maßstab sind, an dem Lehrer und Lehren gemessen werden sollen. In der Konkordienformel zum Beispiel heißt es, es bleibt allein die Heilige Schrift, der alleinige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als dem alleinigen Probierstein alle Lehren erkannt und beurteilt werden müssen, ob sie gut oder bös, recht oder unrecht sind. Wenn unter uns jetzt nicht gerade Juweliere sind, dann fragen Sie sich vielleicht, was ist denn eigentlich ein Probierstein? Als Probierstein verwendet man bis heute Lydit oder Achat, also außergewöhnlich harte Steine von dunkelroter bis schwarzer Farbe. Und an einem solchen Stein reibt der Juwelier das fragliche Metall, bei dem es also um die Frage nach der Qualität geht, was ist das für ein Metall, reibt es an diesem Stein, bis ein sichtbarer Abrieb zurückbleibt. Und anhand dieses Abriebs kann der Juwelier erkennen, von welcher Qualität war das Metall. Entsprechend soll die Kirche am Probierstein der Schrift die Qualität jeder Lehraussage prüfen. Also jede Lehre soll sich an der Bibel reiben müssen. Und ich denke, darin ist man sich im Wesentlichen wohl einig. Einig dürften sich die meisten auch darin sein, dass das Evangelium Jesu Christi und der Glaube an ihn die Mitte der Schrift ist, auf die letztendlich alles zuläuft. Und eine wichtige Stelle zum Schriftverständnis aus dem Neuen Testament selbst weist auch genau in diese Richtung. Kennen Sie vermutlich aus dem 2. Timotheusbrief. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Also ganz wichtig, das ist das eigentliche Ziel der Schrift. So auch in den lutherischen Bekenntnisschriften, Das ist gerade der Artikel von der Sündenvergebung, von dem es dann heißt, von der Sündenvergebung durch Jesus Christus, welcher auch zu klarem, richtigem Verstande der ganzen Heiligen Schrift vornehmlich dient und zu dem unaussprechlichen Schatze und der rechten Erkenntnis Christi allein den Weg weist, auch in die ganze Bibel allein die Tür auftut, ohne welchen Artikel auch kein arm Gewissen einen rechten, beständigen Gewissen Trost haben oder die Reichtümer der Gnade Christi erkennen mag. Noch einmal, ich behaupte, dass wir da weitgehend Einigkeit haben. Das ist die Frage, wo ist dann eigentlich der Streit? Und jetzt zum nächsten. Dankeschön. Woher die Uneinigkeit kommt? Und meiner Beobachtung nach entsteht die Uneinigkeit im Schriftverständnis unter anderem dadurch, dass man einerseits eine weitgehend gemeinsame Überzeugung hat, nämlich Christus ist die Mitte der Schrift. Dass man aus dieser gemeinsamen Überzeugung aber ganz unterschiedliche Schlüsse zieht. Manche sagen, dass gerade die Überzeugung von Christus als Mitte der Schrift ihre Autorität an einigen Stellen jetzt notwendig einschränkt. Auch einschränken soll. Also bleibt man im Bild von dem Probierstein, dann wäre jetzt die Frage, um die es heute geht, ob die Bibel angesichts dessen, dass Christus ihre Mitte ist, noch für alle Lehr- und Lebensfragen als Probierstein taugt oder nicht. Gibt es vielleicht irgendwelche Lehr- oder Lebensfragen, für die ihr Urteil zweifelhaft ist, wo andere Autoritäten kompetent sind, nicht die Bibel? Und im Gespräch tauchen immer wieder bestimmte Argumente auf, die belegen sollen, dass die Geltung der Schrift als Probierstein begrenzt ist und dass diese Begrenzung durch die Mitte der Bibel selbst begründet wäre. Und die wichtigsten dieser Argumente will ich im Folgenden einmal durchgehen und auch zeigen, warum sie mich in den ganz wesentlichen Teilen nicht überzeugen. Aber da die immer wieder begegnen, in kirchlichen Verlautbarungen, im Gespräch, müssen diese Argumente auch einmal genannt werden und ich will sagen, warum sie mich nicht überzeugen. Das erste, also erstmal diese Überschrift, die gängigen Argumente und jetzt das erste, was Christum treibet. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, es ist ein Luther-Zitat, auch wenn es nicht ganz korrekt zitiert ist. Ich wette, dass ganz vielen unter Ihnen ist dieser Satzteil irgendwo mal begegnet. Die Formel wird außergewöhnlich häufig angeführt, also wenn Sie die in Anführungszeichen im Internet bei Google eingeben, haben Sie zigtausende von Treffern. Also kaum eine kirchliche Stellungnahme auch zu sexualethischen Fragen, die diese Formel nicht zitiert oder wenigstens voraussetzt. Erst jüngst in der offiziellen Erläuterung zu diesem badischen Synodenbeschluss, da ist er auch wieder drin. Um was geht's da? Also diese Formel stammt, ich habe schon gesagt, nicht ganz einwandfrei zitiert, aus Luthers Vorrede zum Jakobusbrief. Luther hat ja zu jedem der biblischen Bücher eine ausführliche Vorrede geschrieben. Und diesen Jakobusbrief hat Luther, das ist allgemein bekannt, eine strohne Epistel genannt. Und Luther habe nun, so die Anhänger dieser Formel, mit was Christum treibet, einen Maßstab aus der Schrift gewonnen, an dem sich jetzt wiederum alle Aussagen der Schrift messen lassen müssen. Und nur diejenigen Aussagen, die Christum treiben, die sind dann für Leben und Lehre maßgeblich und alle anderen nachrangig, wenn nicht hinfällig. So, und jetzt liegt Ihnen natürlich die Frage auf der Zunge, was treibt denn Christum? Und da sind die Antworten zum Teil erstaunlich vielfältig. Und eine gewisse Mehrheit im theologischen Betrieb scheint diejenigen Aussagen zu meinen, die deutlich rechtfertigungstheologisch geprägt sind. Also die sind entscheidend, alles andere nicht. Oder andere sprechen auch sehr deutungsbedürftig von dem, was dem Geist Christi entspricht. Und ich will heute Nachmittag die Argumente auch erstmal stark machen, bevor ich sage, warum sie mich trotzdem nicht überzeugen. Was dieses Argument zunächst tatsächlich beachtenswert macht, ist, dass es sich um Kriterium handelt mit dem Anspruch, biblisch und reformatorisch begründet zu sein. Und weiters auch beachtenswert, Christus als Mitte der Schrift sollten wir tatsächlich nicht leugnen. Luther hat gesagt, nimm Christus aus der Schrift, was wirst du sonst noch in ihr finden? Trotzdem rate ich ganz dringend auf diese Formel, was Christum treibet, als Scheidekriterium innerhalb der Schrift zu verzichten. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, Luther verwendet diese Formel nie als Maßstab, um in der Schrift Einzelaussagen auf irgendeine Christusgemäßheit hin zu überprüfen. An keiner einzigen Stelle, auch nicht in der Vorrede des Jakobusbriefs. Er fragt mit dieser Formel nicht, ob irgendetwas falsch oder überholt ist an der Schrift. An keiner Stelle. Was er tut, ist, dass er fragt, ob in einem biblischen Buch etwas fehlt. Wenn ein Apostel schreibt, dann erzählt er von Christus. Das ist nach Luther das Amt eines Apostels. Und Mühe mit dem Jakobusbrief hatte Luther deswegen und hat ihn auch deswegen nicht für einen apostolischen Brief gehalten, weil dieser Brief ganz formal schlicht von Christus fast nichts erzählt. Das war seine Mühe damit. Also ihn nicht treibt. Treiben heißt lehren. Er lehrt nicht von ihm. Erzählt nicht, so Luther, erzählt nicht von Jesu Leiden, seiner Auferstehung, seinem Amt und seinem Geist. Und diese Kennzeichen von Christus zu lehren, muss aber eine apostolische Schrift haben. Weil Luther auch mal gesagt hat, sintemal alle Schrift Christum zeige. Das ist das Wesen der Schrift, dass sie auf Christus hinweist. Und das findet er im Jakobusbrief nicht. Aber nirgendwo, an keiner einzigen Stelle, grenzt Luther mit Hilfe dieser Formel den Geltungsbereich solcher Schriften ganz oder teilweise ein, die ihm als apostolisch gelten. An keiner Stelle. Zweitens, Luther greift hier das Gespräch der frühen Kirche über die Kanonwerdung der Schrift auf. Also wie ist die Schrift eigentlich entstanden? Und sagt auch, der Jakobusbrief hat sich spät, auch immer umstritten, als Teil des Kanons erst durchgesetzt. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel im Gegensatz dazu die Paulusbriefe. Die Apostel aber gelten Luther als unfehlbare Lehrer, infallibiles doctores, als unfehlbare Lehrer. Nie würde Luther mit diesem Kriterium, was Christum treibet, irgendwo in der Schrift etwas rauswerfen wollen, weil es dem nicht entspricht, angeblich. An keiner Stelle. Drittens, Christus als Mitte der Schrift bedeutet also für Luther, dass eine einzelne Schrift, die von Christus nicht lehrt, ihn nicht treibt, wie etwa der Jakobusbrief, für ihn jetzt zumindest kein ganz oben angesetzter Bestandteil der Heiligen Schrift sein kann. Das kann man natürlich auch in Frage stellen, ob er in seinem Urteil über den Jakobusbrief recht hat. Darum geht es mir aber jetzt nicht. Um was es mir geht, ist, dass wir mit dieser Formel, was Christum treibt, bitte nicht so achtlos umgehen, wie es immer geschieht. Luther hat sie nie so verwendet, dass er damit irgendwelche Teile aus der Schrift ausgegrenzt hätte. An keiner Stelle. Übrigens hat er den Jakobusbrief auch sehr gelobt, und zwar unter anderem deswegen, weil er das Gesetz hart treibt. Was ihm Mühe gemacht hat, war, dass er von Christus so gut wie schweigt. Er hatte nicht Mühe, dass der Jakobusbrief vom Gesetz redet, sondern dass von Christus direkt so wenig die Rede ist. Wieder ein Luther-Zitat, das im Zusammenhang mit dem ersten auch oft gebracht wird. Wenn die Gegner die Schrift gegen Christus treiben, dann treiben wir Christus gegen die Schrift. Und daraus wird geschlossen, nach Luther kann es angemessen sein, manchen Stellen der Schrift mit Christus entgegenzutreten. Und hier ist, wie bei eigentlich allen solchen Stellen, ein Blick in den Kontext nützlich. Einfach mal zu schauen, was hat denn Luther drumherum noch gesagt um dieses Wort. Stammt aus einer Thesenreihe, vom Glauben hieß diese Reihe von 1535. Und da geht es, anders als in der Vorrede zum Jakobusbrief, nicht um ein fehlendes Kennzeichen einer apostolischen Schrift, sondern geht es jetzt um Schriftauslegung. Wie lege ich denn die Schrift recht aus? Und ich lege sie so recht aus, dass Christus der Herr der Schrift ist. Das heißt, alles in der Schrift muss auf Christus bezogen werden. Auch die Gebote. Es ist uns also nicht mehr erlaubt, sozusagen neben Christus noch zum Beispiel jetzt über die Befolgung der Gesetzeswerke einen anderen Heilsweg aufzubauen, sondern alles, was drin steht, muss auf Christus bezogen und in seinem Licht verstanden werden. Darum geht's. Die Schrift darf nicht gegen, sondern muss für Christus verstanden werden. Das heißt, entweder bezieht man sie auf ihn oder lässt sie nicht als wahre Schrift gelten. Wenn jetzt jemand das missachtet und damit eine von Christus abgelöste Schrift schafft und mit dieser Schrift gegen Christus angeht, dann treibt Luther Christus gegen eine solche missbrauchte Schrift, also eine ketzerisch fehlgedeutete Schrift. Aber die wahre Schrift ist die, die auf Christus bezogen und ausgelegt wird. Und gegen so eine treibt Luther gar nichts. Christus schon gar nicht. Noch einmal, es geht darum, dass die Gegner die Schrift grundsätzlich missbraucht haben. Und gegen so eine missbrauchte Schrift ist Christum zu setzen, aber nicht gegen die Schrift, die wahre Schrift. Ich überspringe ein Zitat, gehe zu C. Jetzt mal Einschub, von welchem Christus als Schriftmitte reden wir? Ich habe am Anfang schon gesagt, in einem sind sich vermutlich fast alle Leute und Theologen in der Kirche einig, Christus soll die Mitte der Schrift sein. Plötzlich wird aber dieser Christus bei manchen zu einem Art Scheidekriterium. Das und das können wir jetzt in der Bibel, weil Christus auf Mitte der Bibel ist, so nicht mehr stehen lassen. Und da ist ganz wichtig mal zu fragen, was ist denn dieser Christus? Wer ist denn der, der die Mitte der Schrift ist? Und die Evangelien zeichnen ein Bild von Jesus, das neben seiner voraussetzungslosen Barmherzigkeit seinen Ruf zur Umkehr ganz unverkrampft festhält. Der Zuspruch des Evangeliums beinhaltet den Ruf zur Umkehr. Anfang des Markus-Evangeliums, oder in den ersten Versen, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesu Liebe zu Zöllnern und Sündern lässt sie nicht in ihrem Verhalten verharren. Und vielleicht sind wir es einfach auch nicht mehr gewohnt, in Jesus neben dem Ruf, neben dem dieser voraussetzungslosen Barmherzigkeit, immer auch den Ruf zur Umkehr zu hören, zu einem Leben, das dem Reich Gottes, das er verkündigt hat, entspricht. Zwei Beispiele. In der Bergpredigt, Matthäus Evangelium, beginnt Jesus mit den Seligpreisungen. Und ganz wunderbar die erste Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen. Also die, die Gott nichts vorweisen können. Nichts haben. Das ist voraussetzungslose Barmherzigkeit. Dann aber folgt eine Ethik, die dem Reich Gottes entsprechen soll. Unter anderem die sogenannten Antithesen Jesu. Und hier enthärtet Jesus das Gesetz nicht, sondern an einigen Stellen verschärft er es sogar, zum Teil dramatisch, etwa das Verbot des Ehebruchs. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Oder auch die eher liberale Scheidungsregelung des Alten Testaments wird von ihm ebenfalls verschärft. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Oder die Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8 berichtet davon, dass Jesus die Ehebrecherin zum einen vor dem Tod durch Steinigung bewahrt hat, das heißt, sie ins Leben führt, dann aber auch dazu auffordert, nicht mehr zu sündigen, sondern jetzt dieses neue Leben auch neu zu leben. Etwa die Hälfte des Neuen Testaments ist Ethik, betrifft also unmittelbar die Frage nach unserem Tun und Lassen. Und darunter nicht nur Teile der Verkündigung Jesu, sondern auch zahlreiche Abschnitte aus den neutestamentlichen Briefen, aus den Paulusbriefen. Und auch Paulus, der so sehr davor gewarnt hat, über Werke gerecht werden zu wollen. Auch der konnte sehr nachdrücklich darauf hinweisen, dass dieses neue Leben, was uns geschenkt ist, auch neu gelebt werden soll. Römer 6, 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Die tot waren, jetzt ohne irgendeinen eigenen Verdienst lebendig gemacht worden sind, aber dieses neue Leben nun auch neu leben sollen. Wenn wir den Ruf zur Umkehr aus Jesu Verkündigung streichen oder aus dem ganzen Neuen Testament streichen, dann führt es zu der Konsequenz, dass wir ein verkürzten Christus haben und damit auch eine verkürzte Bibel. Dann wird plötzlich das, was Christum treibet, zu einem Scheidekriterium, wo bestimmte Dinge abgeschnitten werden. Aber das ist auch vom Neuen Testament her und auch von Luther her nicht gedeckt. Ja, Geist statt Buchstabe, ein weiteres Argument, das oft gebraucht wird. In 2. Korinther 3, Vers 6 und 7 schreibt Paulus, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und anhand dieses Satzes wird oft ein Auslegungsprinzip geschaffen, das uns anleiten soll, die gesamte Schrift im Geist Jesu zu lesen, nicht nach dem toten Buchstaben, und die Schrift selbst schlösse damit eine buchstäbliche Lesart etwa bestimmter sexualethischer Aussagen aus, sondern alles soll im Geist der Liebe Jesu verstanden werden. Und ein Theologe unserer Tage schreibt dazu, Paulus, der tiefsinnige Interpret der Sendung und Botschaft Jesu, hat sich als Theologe, Pharisäer und Apostel den Kopf darüber zerbrochen, wie das Alte Testament im Lichte des Evangeliums gelesen und interpretiert werden kann. Dabei ist er auf einen der genialsten Sätze der gesamten Weltliteratur gekommen, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das Auslegungsprinzip der Heiligen Schrift ist der Geist Jesu, und das ist ein Geist der Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, ein Geist, der zu einem neuen Leben aus der Gnade und Zuwendung Christi befreit. Dort aber, wo man dem Buchstaben folgt, wird Leben verneint, die Bibel ohne den Geist tötet. Das Argument verdient jetzt natürlich insofern Beachtung, als es sich auf einen Spitzensatz von Paulus beruft. Und auch auf einen reformatorischen Grundsatz, Jesus als Mitte der Schrift. Und auch ist richtig, dass wir die Bibel im Geist Jesu, also im Heiligen Geist, lesen sollen. Nur, dass dieses Argument tut etwas, was dieser Vers einfach nicht hergibt. Und da das sehr, sehr oft begegnet, will ich ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Es geht in 2. Korinther 3, 6 nicht um zwei verschiedene Arten von Schriftauslegung. Es geht nicht um geistvolle Auslegung auf der einen Seite und Buchstabengläubigkeit auf der anderen Seite, sondern es geht um den Gegensatz von Gesetz des Mose und Evangelium von Christus. Um diesen Gegensatz geht es. Und das ist was ganz anderes. Der Buchstabe ist auch nicht tot, wie das Argument suggeriert, sondern er tötet. Also das Gesetz tötet, weil es uns zeigt, wer wir sind, nämlich Sünder. Und deswegen hat auch der tötende Buchstabe ein Amt, das für Paulus Herrlichkeit hatte. Paulus konnte sich aber etwa in der Frage nach Christsein und Prostitution auch ganz buchstäblich auf die Schrift berufen. Buchstabe steht hier also für das tötende Gesetz. Aber seien wir vorsichtig, daraus abzuleiten, wir dürften die Bibel nicht mehr buchstäblich lesen. Wenn wir eine buchstäbliche Lesart grundsätzlich aus unserem Schriftgebrauch verbannen, dann kommen wir in ganz schwieriges Fahrwasser, denn auch das Evangelium hängt in alten Buchstaben. Und wenn Gott die Rechtfertigung des Gottlosen nicht mehr buchstäblich gemeint hat, dann haben wir ein Problem. Und kurz noch auf Luther. Luther hat gegenüber der geistvollen Auslegung, also den Begriff kennen, gegen die Allegorese, also eine ganz bildhafte Auslegung des Alten und Neuen Testaments, gerade den Literalsinn, den buchstäblichen Sinn hervorgehoben. Also sich gegenüber dem Literalsinn auf den Geist der Schrift zu berufen, das war die hermeneutische Position der Gegner Luthers. Kurz, dieser Vers berechtigt uns nicht, irgendetwas durch einen Geist Christi in einer nicht buchstäblichen Lesart aufzuweichen. Zeitgebundenheit. Nicht selten begegnet einem im Gespräch der Hinweis auf die Zeitgebundenheit mancher biblischer Aussagen. Und das Argument sieht so aus, dass eben einiges, weil es einer vergangenen Zeit angehört, in einer fremden Sprache geschrieben wurde, unserer Kultur nicht mehr entspricht, heute keine Bedeutung mehr hat. Und jetzt sind die Begriffe zeitgebunden oder zeitbedingt in hohem Maße erklärungsbedürftig. Muss man ganz tief nachfragen, was denn der Gesprächspartner damit meint. Ich kam auf mindestens dreierlei Möglichkeiten, wie man das verstehen kann. Möchte kurz durchgehen. Manche Menschen erstens verstehen darunter die Tatsache, dass die Texte der Bibel alt sind, einer bestimmten Zeit und Kultur entsprungen sind, die nicht mehr die unsere ist. Und es kann und muss und darf ja auch gar nicht bestritten werden. Nur, was heißt das denn? Was bedeutet das denn für die Gültigkeit der Schrift? Jede Literatur der Welt, Poesie, Lyrik, Gesetzestexte, was auch immer, ist einer bestimmten Zeit und Kultur verhaftet. Die Frage nach der Autorität eines Textes ist damit nicht vom Tisch zu wischen, nur durch die Feststellung, dass ein Text alt ist und uns fremd ist. Zweitens, wenn man unter diesem Begriff Zeitgebundenheit sowas versteht wie maßgeblich für eine bestimmte Situation, dann kann der Begriff tatsächlich hilfreich sein für das Verständnis der Bibel. Ein Beispiel. Nach Apostelgeschichte 15 ist der Genuss von Götzenopferfleisch, das Praktizieren von Unzucht und Blutgenuss den Christen verboten. Apostelgeschichte 15. Bleiben wir bei diesem Verbot des Blutgenusses, also ein Speisegebot, das die wichtige Funktion hatte für die Heidenchristen, also diese Minimalforderung, dass Tischgemeinschaft mit Judenchristen möglich war. Und jetzt ist schon innerbiblisch auffallend, dass Paulus später zwar das Verbot der Unzucht weiter verteidigt, auch theologisch vertieft und begründet, das Essen von Götzenopferfleisch aber nicht grundsätzlich verbietet. 1. Korinther 8 zum Beispiel. Und in Offenbarung 2 wird das Essen von Götzenopferfleisch und die Unzucht zwar genannt, aber nicht mehr der Blutgenuss. Entscheidend ist also, dass der Zweck des Dekrets, Tischgemeinschaft von Heiden und Judenchristen zu ermöglichen, eine Situation voraussetzt, die schon innerbiblisch immer seltener wurde und bei uns heute auch nur ganz selten besteht. Dieses Gebot könnte dann wieder für uns aktuell werden, wenn messianische Juden eben immer mehr auch zum Beispiel aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns kommen, die sich an jüdische Speisegebote noch halten. Und dann die Frage, wie sitzen wir dann als Christen unterschiedlicher Traditionen zusammen? Dann könnte das wieder aktuell werden. Kurzes Beispiel, was die Situationsgebundenheit von Geboten anbelangt. Meine damals 4-jährige Tochter hat im Kindergarten das Gebot gelernt, wenn ihr auf Toilette geht, meldet ihr euch ab. Ist klar, warum. Die Erzieherinnen müssen wissen, wo die sind. Sie hat es derart verinnerlicht, dass sie mich nachts um 2 Uhr geweckt hat, gesagt hat, Papa, ich gehe jetzt auf Toilette. Bei uns hat das Gebot keine entsprechende Situation gehabt, dass dieses Gebot erforderlich gewesen wäre. Ich nenne es jetzt Gebot, also natürlich kein Gebot, aber so eine Regel, die sie aus dem Kindergarten hatte. Das nur als Beispiel, um das zu verdeutlichen. So etwas kann innerbiblisch sein. Es lohnt sich also darauf zu achten, ist da etwas, ist da eine bestimmte Situation, für die dieses Gebot jetzt eine Gültigkeit hat, aber auch genau darauf ist auch zu achten, ist so eine Situation eben nicht gegeben. Gibt es auch Aussagen, wo man einfach sagen muss, das ist nicht an eine bestimmte Situation gebunden, sondern das ist einfach grundsätzlich hier der niedergeschriebene Wille Gottes. Drittens, wie kann man das noch verstehen? Zeitgebundenheit kann auch in einem dritten Sinne verwandt werden und da geht's, da muss ich Sie jetzt ein bisschen in die Theologie- und Philosophiegeschichte entführen, geht es um die Unterscheidung von sogenannten historischen und vernünftigen Wahrheiten. Das Argument hat eine ganz lange Tradition, ist in der Zeit der christlichen Aufklärung entstanden, etwa bei Semmler, der riet, also zeitbedingte Aussagen von den ewigen Wahrheiten der Schrift abzutrennen. Das Modell war also Kern und Schale, es geht um den Kern der Frucht, nicht um die Schale. Die Schwierigkeit ist nur, dass dieses Argument nur dann funktioniert, wenn man sich von vornherein auf eine Unterscheidung einlässt, die ziemlich fragwürdig ist. Nämlich eben genau diese. Gibt es denn auf der einen Seite zeitgebundene und auf der anderen zeitlose Wahrheiten? Was sind zeitlose Wahrheiten? Ich entführe Sie mal ein bisschen in das Denken Lessings. Vielleicht sind Sie in der Schule auch mit Nathan den Weisen, ich will es nicht sagen, gequält worden, aber haben ihn lesen dürfen. Lessing hat sich sehr viel Gedanken gemacht darüber und hat unterschieden zwischen Geschichts- und Vernunftwahrheiten. Vernunftwahrheiten sind die, die jedem Menschen sofort einleuchten, die jeder Mensch im Prinzip von sich aus wissen kann, Alle anderen Wahrheiten sind nur die, die historisch gewiss sind, also von denen uns halt irgendjemand berichtet hat. Die können wahr sein, aber sie sind sozusagen nicht von derselben Klasse wie die Vernunftwahrheiten. Es war ganz interessant, er hat gesagt, die Existenz Gottes zum Beispiel leuchtet jedem Menschen ein. Die Unsterblichkeit der Seele leuchtet jedem Menschen ein. Fragen Sie mal den heutigen Atheisten, wie er das sieht. Und ich meine nicht so einen Salon-Atheisten, sondern einen intellektuell gut gegründeten Atheisten. Fragen Sie den mal, ob ihm das einleuchtet. Und dann merken Sie schon, wie fragwürdig diese Zuordnung ist. Und der christliche Glaube und die biblische Botschaft lebt eben gerade davon und vom Glauben an einen Gott, der sich durch Christus gerade an Zeit gebunden hat, der in unsere Zeit hineingekommen ist, Mensch geworden ist, Teil unserer Geschichte geworden ist. Was wollen wir denn anderes erwarten von der Schrift als historische Wahrheit? Auf zeitgebundene Wahrheiten können wir überhaupt nicht verzichten. Wenn Christus wirklich Mitte der Schrift ist und es keine leere Formel ist, dann sind Geschichtswahrheiten der Schrift genau das, was wir unbedingt brauchen. Ich will im Folgenden noch auf zwei Argumente eingehen, die stehen nicht in direktem Zusammenhang mit Christus als Mitte der Schrift, aber da sie häufig angeführt werden, will ich sie nicht übergehen. Das Argument ist das folgende: Eine geringe Anzahl von Schriftbelegen weist also auch auf eine geringere Wichtigkeit eines bestimmten Themas hin, vielleicht sogar auch auf seine völlige Nebensächlichkeit. Zum Beispiel die geringe Anzahl von Stellen, die sich kritisch mit praktizierter Homosexualität in der Bibel auseinandersetzen, zeigt, dass dem Thema innerbiblisch schon kein hoher Stellenwert zukommt. Ich will versuchen, das Argument kurz stark zu machen, bevor ich sage, warum es mich trotzdem nicht überzeugt. Es ist beachtenswert, weil tatsächlich zentralen Themen in der Bibel, wie zum Beispiel die Rechtfertigung des Gottlosen oder dem Kreuzestod Jesu, auch manchen ethischen Dingen, wie dem Umgang mit den Armen zum Beispiel, in der Bibel breiter Raum zukommt. Und trotzdem ist es ein schlechtes Argument. Warum? Erstens, unumstritten zentrale Inhalte des Glaubens sind mit direkten biblischen Belegen zum Teil ganz schwach abgedeckt und wir kämen nicht im Leben auf die Idee, die deswegen aufzugeben. Zum Beispiel die Gottebenbildlichkeit des Menschen, da haben sie 4-5 Stellen. Priestertum aller Gläubigen haben sie etwa 2 Stellen. Kein Mensch kommt auf die Idee, das zu streichen, nur weil es so wenig explizite Belege dazu gibt. Die Anzahl von Belegstellen ist noch überhaupt kein sicheres Kennzeichen dafür, ob ein angesprochenes Thema wichtig ist oder nicht. Viel hilfreicher ist die Frage, ob sich die gegebenenfalls wenigen Stellen in ein biblisches Gesamtbild einfügen oder wie sie sich darin einfügen, zum Beispiel die Gottebenbildlichkeit. Ein ganz wesentlicher innerbiblischer Aspekt der Gottebenbildlichkeit des Menschen ist das, dass der Mensch über die Erde im Sinne des Schöpfers herrschen soll. Es geht also auch um das Verhältnis von Gott und Mensch in Gebot und Gehorsam, in Auftrag und Verantwortlichkeit. Und jetzt sagen Sie mal, dass das keine wesentlichen und breit entfalteten Themen der Bibel wären, auch wenn der Begriff der Ebenbildlichkeit direkt nur in wenigen Stellen genannt wird. Es ist viel sinnvoller, danach zu suchen, ob sich wenige, sozusagen Spitzenstellen, in ein biblisches Gesamtgefüge einordnen. Oder auch die Frage nach dem Priestertum aller Gläubigen. Im Neuen Testament, ich habe es gesagt, lediglich 2 Stellen, die explizit davon sprechen. Wenn man aber jetzt die ganze Tradition des Alten Testaments hinzunimmt, die Unmittelbarkeit zu Gott, die jedem Christen im Neuen Testament zugesagt ist, dann fügen sich diese Stellen in einen großen Gesamtzusammenhang. Und die Frage ist, ob das nicht auch mit anderen Stellen, die dann gerne bestritten werden in ihrer Wichtigkeit oder denen Wichtigkeit abgesprochen wird, ob da nicht auch ein größerer Zusammenhang im Hintergrund steht. Die Frage, wie in der Bibel Mann und Frau zum Beispiel gedacht sind. Inkonsequenzen im Schriftgebrauch. Also gerade im so schwierigen Gespräch um die Frage nach praktizierter Homosexualität und Bibel wird oft auf Inkonsequenzen im Schriftverständnis hingewiesen. Man sagt dann zum Beispiel, man ließe ja auch in der Taufe unterschiedliche Ansichten zu oder in der Frage der Frauenordination oder Ehescheidung. Warum also bei dieser einen speziellen Frage so ein Gewicht drauflegen? Warum kann man nicht hier auch unterschiedliche Standpunkte zulassen, wenn auch sonst in der innerkirchlichen Wirklichkeit ja bestimmte andere Dinge auch, ich sage mal, pluraler gesehen werden? Die Schwierigkeit, die ich hier sehe, ist die, dass die wenigen Beispiele, die ich gerade genannt habe, mit der Frage nach praktizierter Homosexualität nicht unbedingt vergleichbar sind. Es ist wahr, dass die Ökumene verschiedene Taufverständnisse verträgt. Klammer auf, warum also nicht, würden jetzt manche sagen, auch in manchen sexualethischen Fragen jetzt ganz unterschiedliche Standpunkte zulassen. Die Fälle sind aber aus meiner Sicht einfach nicht vergleichbar. Sie wären dann vergleichbar, also man kann nur von einem Fall auf den anderen rückschließen, wenn sie tatsächlich auch präzise vergleichbar sind, und das sind sie nicht. In der Frage praktizierter Homosexualität geht es um klares Verbot dieser Praxis. Bei Taufe geht es zum Beispiel nicht um die Frage, ist jetzt Taufe verboten? Also dass man sagt, sie ist jetzt explizit geboten, und jetzt gibt es Leute in der Kirche, die sagen, sie ist verboten. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, wäre ein absurdes Beispiel. Aber nehmen wir an, das gäbe es. Antitäufer. Nehmen wir an, das gäbe es. Und man hätte sich in der Kirche geeinigt, okay, die können unter unserem Dach bleiben. Dann hätten wir einen vergleichbaren Fall. In der Frage nach Ehescheidung sollte zumindest beachtet werden, dass Jesus und Paulus für bestimmte Fälle sogar Ausnahmen formulieren. Das rechtfertigt nicht den insgesamt erschreckend achtlosen Umgang der evangelischen Kirchen mit dem Scheidungsverbot. Aber es sollte uns nachdenklich machen, wenn in anderen Fällen Ausnahmen noch nicht mal erwogen werden, etwa in der Frage praktizierter Homosexualität. Die vielleicht tatsächlich heikelste Frage ist die nach der Frauenordination. Deswegen sage ich, ich habe dazu auch eine Meinung und verdiene Vertrauen. Und sage Folgendes. Da ist dieses Schweigegebot in 1. Korinther 14, 34 und 35. Paulus setzt aber in 1. Korinther 11, Vers 5 voraus, dass eine Frau im Gottesdienst redet, öffentlich redet. Warum ist es aus meiner Sicht kein Widerspruch? Weil, wenn man den Kontext von 1. Korinther 14 beachtet, steht dort, dass es um die Beurteilung prophetischer Rede geht, wo die Frau aus Gründen des ehelichen Friedens schweigen soll. Lesen Sie mal zu Hause das ganze Kapitel und gucken Sie mal, da kriegen auch die Männer da und dort ein Schweigeverbot ab. Und das macht für mich diese Stelle deutlich entspannter als andere Stellen, die solche speziellen Situationen nicht voraussetzen. Aber selbst wenn sie das jetzt nicht überzeugen sollte, ist doch nicht recht einzusehen, warum dann die Nichtbeachtung eines biblischen Gebotes die Nichtbeachtung eines anderen rechtfertigen sollte. Wir müssen ja eigentlich eher gucken, dass wir wieder mehr zurück in die Schrift hineinkommen. Exkurs, keine Mischtextilien für Christen, die Frage nach den Geboten des Alten Testaments. Vielleicht sind Sie da mal drüber gestolpert, wenn Sie das Buch Levitikus mal gelesen haben. In Levitikus 19, Vers 19, ist der Gemeinde der Israeliten verboten, Kleider anzulegen, die aus zweierlei Faden gewebt sind. Also keine Mischtextilien waren möglich. Und im Zusammenhang mit dem Gespräch über praktizierte Homosexualität wird dann gelegentlich gefragt, ob das nicht inkonsequent sei, also auf dieses Verbot homosexueller Praxis so hinzuweisen und trotzdem Mischgewebe zu tragen. Und es gibt einen Exegeten des Alten Testaments, der im Jahr 2011 in Leonberg mal einen Vortrag gehalten hat und der dann gefragt hat, ich frage abermals, ob wir uns eine bischöfliche oder altbischöfliche Erklärung auch noch vorstellen können, die bekundet, solche Mischgewebe sollten, wenn sie denn schon in den Textilgeschäften allerorts zum Verkauf stünden, jedenfalls nicht in einem Pfarrhaus getragen werden. Ich schaue mir im Internet Angebote für Talare an und finde da speziell in der Ausführung für Pfarrerinnen und Pfarrer in Württemberg die Angabe 55% Trevira, das ist glaube ich ein Firmenname, aber es steht für Kunstgewebe, und 45% Schurwolle. Kann man noch eindeutiger gegen das biblische Gebot aus 3. Mose 19,19 verstoßen? So, der Hieb sitzt. Angeblich. Er sitzt nicht. Er sitzt nur dann, wenn man sich auf einen ganz groben Biblizismus festlegen lässt, der den Kontext nicht berücksichtigt. Warum kann meines Erachtens ein württembergischer Pfarrer ohne schlechtes Gewissen einen Talar aus 55% Trevira und 45% Schurwolle tragen? Den Israeliten war das Tragen von Mischgewebe deswegen verboten, weil es einer bestimmten Gruppe Israels erlaubt war, nämlich den Priestern und Hohepriestern. Die durften Mischgewebe tragen. Lesen Sie mal die Kleiderordnung im Buch Exodus, um Kapitel 28 rum. Den Priestern und Hohepriestern, Klammer auf, also ausgerechnet der Gruppe, denen jetzt die Pfarrer hier noch am ehesten irgendwie vergleichbar wären. Insofern ist also dieser Hieb, fällt auf den, der ihn ausgeteilt hat, zurück. Und Thomas Hieke, ein katholischer Professor für Altes Testament aus Mainz, schreibt in einem Standardkommentar zum Buch Levitikus, fand ich sehr hilfreich, Levitikus 19,19, also das mit dem Mischgewebe, passt sehr gut in den Zusammenhang des ganzen Kapitels. Israel ist zur Heiligkeit aufgerufen, wird aber davor gewarnt, diese durch bestimmte Praktiken des Vermischens auf magischem Wege zu erzwingen. Die Manipulation von Tieren zur Erzeugung von Mischwesen, also die Dämonen damals in der Antike, Mischwesen aus Mensch und Tier, die der Tradition und der Umwelt Israels nach mit dem Göttlichen assoziiert sind, ist ebenso verboten wie das Mischen von Saatgut oder das Tragen von Mischgewebe. Alle Mischungen sind dem Heiligtum bzw. dem Priester vorbehalten. Das Verbot warnt so die Laien-Israeliten davor, in unberechtigter Weise sich des Heiligen zu bemächtigen. Wir müssen uns also nur dann Gedanken machen, wenn wir Israeliten wären und Priester und Hohepriester hätten, denen allein dieses Tragen von Mischgewebe gestattet war. Aber das sind wir nicht. Und dazu jetzt grundsätzlich auch nochmal zum Alten Testament. Das Alte Testament ist insofern für unsere Frage interessant, als zahlreiche seiner Gebote tatsächlich nur im Zusammenhang des jüdischen Kultes ihren Sinn und ihre Notwendigkeit erhalten. Und nochmal zurück, Apostelgeschichte 15 vorher, das mit dem Blutgenuss. Eine Minimalforderung, die nachher sogar noch entschärft wurde, ist alles, was den Heidenchristen davon auferlegt wurde. Und gerade Luther hat das mosaische Zeremonialgesetz für die Christenheit als nicht mehr gültig angesehen. Was heißt es jetzt aber für die Gültigkeit des Alten Testaments überhaupt? Für uns. Und zum einen gibt es Sachen im Alten Testament, etwa im Heiligkeitsgesetz, die ins Neue Testament übernommen wurden. Und auch Dinge, die, wenn nicht explizit übernommen, uns trotzdem sofort einleuchten, nämlich zum Beispiel Verbot des Ehebruchs, der Vergewaltigung, Verbot von Kindesopfern, Inzest. Steht dort eben auch alles. Wo wir sofort sagen würden, es ist gut, dass es da steht. Das sind Dinge, an die wir uns auch halten sollten. Und noch einmal, wir sollten dann besonders aufmerksam sein, wenn Dinge aus dem Alten Testament ihren Weg ins Neue vollkommen bruchlos gefunden haben. 10 Gebote zum Beispiel, zusammengefasst durch das Liebesgebot in Römer 13, Vers 9. Zusammenfassung, und dann bin ich, glaube ich, sogar in der Zeit geblieben. Was darf eine Bibel? Sie haben sich vielleicht noch nicht mal über den Begriff eine Bibel gewundert, sondern auch über die Formulierung, was darf eine Bibel? Die Formulierung ist natürlich eigentlich eine schlechte. Sie klingt, als könnten wir ihr vorschreiben, was sie darf und was nicht. Das können wir nicht. Aber, so haben jetzt manche mit diesen Argumenten, die ich dargestellt habe, haben gefragt, legt sich die Bibel nicht manchmal selbst den Finger auf den Mund? Manche denken so, weil sie eben in Christus ihre Mitte hat. Die zentrale Frage ist also, wer ist dieser Christus, von dem wir sagen, dass er die Mitte der Bibel ist? Er ist der, zu dem allein die Schrift führt, sagt er selbst im Johannesevangelium. Sie ist es, die von mir zeugt. Er ist der, durch dessen Tod wir neues Leben haben, und Christus ist der, der zur Umkehr ruft, der also ruft, das neue Leben auch neu zu leben. Und wenn diese Formel Christus als Mitte der Schrift keine Lehrformel sein soll, dann haben wir keine anderen Schriften als die des Alten und Neuen Testaments, die als Autorität für Leben und Lehre der Kirche gelten können. Dann ist sie alleinige, der alleinige Richter, Regel und Richtschnur. Und dann ist die Frage, was eine Bibel darf, Sie hören die Anführungszeichen bitte mit, was eine Bibel darf, engstens verbunden mit der Frage, was denn Christus für uns tun darf und was er von uns wollen darf. Und an der Frage müssen wir arbeiten, um dann sagen zu können, was ist die Schrift und was darf sie. Und jetzt ein Gedanke zum Schluss für die, die mit mir einig sind. Achten Sie darauf, Rainer Hohlweger hat es eigentlich schon im Grußwort vorher gesagt, achten Sie darauf, dass die Bibel immer zuerst mich selbst auslegt und dann die anderen. Aber zu immer erst mich selbst. Sie ist zuerst mein Richter, meine Regel, meine Richtschnur. Und wenn ich das nicht beachte, dann wird mein Streit für die Bibel hohl. Und jetzt noch ein Gedanke für die, die nicht mit mir einig sind. Erstmal, ich freue mich über das hohe Maß an Gemeinsamkeit, das wir vermutlich haben. Vielleicht rede ich ja gerade ins Leere und alle sind mit mir einig. Aber vielleicht ist eine unter uns, die es anders sieht. Dann freue ich mich über ein hohes Maß an Gemeinsamkeit, das wir vermutlich trotzdem haben. Ich habe auch erlebt, wie Menschen von ganz unterschiedlichen theologischen Welten aus über der geöffneten Bibel doch irgendwie zusammengefunden haben. Und wenn ich heute betont habe, warum ich bestimmte Ansichten zur Geltung der Schrift nicht teilen kann, dann nicht, um den Graben zu vertiefen, sondern ich habe es getan, weil ich ein bisschen darunter leide, wie leichtfertig diese Argumente so in die kirchliche Öffentlichkeit gebracht werden und wie unhinterfragt sie bleiben. Und ich glaube, es lohnt sich, über Christus als Mitte der Schrift nochmal ganz neu nachzudenken. Und dem nachzudenken, ist es nicht so, dass Christus die Gültigkeit der Schrift mehr erhebt, als dass sie durch ihn beschnitten würde. Das habe ich versucht heute zu zeigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.